Und die Technik kann mir vielleicht das gleich anschließen. Ich mache das andersrum, dann klappt es auch. Perfekt. Ich möchte gern noch beten, bevor es losgeht. Und vielleicht den Hall ein bisschen rausnehmen. Ist das ein neues Mikro da? Bin ich noch nicht richtig eingerichtet? Ist besser. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich ehre dich, Herr, dafür, dass ich es weitergeben darf, dass du das gebrauchst, was du mir aufs Herz gelegt hast. Herr, benutze das, um in die Tiefe hineinzugehen, in unsere Herzen und dort Dinge zu installieren, zu implementieren, einzufügen oder auch rauszureißen, Herr, wie es dir beliebt. Du bist Herr, wir gehören nicht länger uns selbst. Wenn wir dir nachfolgen, bist du unser Eigentümer, unser Herr, unser König und unser bester Freund. Herr, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und ich bin so froh, mit dir gehen zu dürfen. Danke für dieses Vorrecht, für den Bund, den du uns angeboten hast. Nie ist was Besseres geschehen auf diesem Planeten. Ehre sei dir für all das und auch für diesen Gottesdienst, diese Predigt, diese Worte, die jetzt kommen. Amen. Ich begrüße jetzt nicht nur euch hier in Limburg, in der Josef-Ludwig-Straße 2, im alten Metropol-Kino, sondern ich begrüße heute erstmals offiziell auch alle zugeschalteten aus dem Livestream, aus dem Audio-Livestream, die hier jetzt zu Hause oder wo auch immer an ihren PCs sitzen und diesen Gottesdienst zumindest per Audiosignal verfolgen können. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich und bin gespannt, wie wir in dieser Reise weitergehen, hier gemeintlich auch noch ganz andere Dinge zu tun. Ehre sei Gott auch dafür. Ich möchte heute einleiten mit etwas Ungewöhnlichem. Nämlich mit einem Lied, da muss ich kurz was zu sagen. Vielleicht kennt jemand von euch den Roman Les Miserables, Die Elenden. Ein fünfbändiges Werk, ein Riesenwerk aus dem Jahre 1862 von Victor Hugo. Napoleon III. War gerade Kaiser und nicht der Beste. Amerikas Bürgerkrieg begann in diesem Jahr. Washington verkündigte die Freiheit der Sklaverei und dann ging es mit dem Sezessionskrieg los und so weiter. Ein sehr interessantes Jahr, wenn man sich damit beschäftigt. Und aus diesem Jahr kam dieses Musical, der Roman, aus dem dann das Musical wurde. Es ist, habe ich mir sagen lassen, das längst laufende Musical der Weltgeschichte. Interessant. Es gibt ja viele Musicals, die kommen und machen riesige Schlagzeilen und sind dann nach ein paar Jahren auch wieder weg. Dieses Musical läuft weltweit wohl am allerlängsten, wenn auch in Deutschland leider zurzeit nicht. Ich hoffe, es kommt wieder. Es ist das Lieblingsmusical von meiner Frau und mir. Ich war gerade jetzt in London vor kurzem erst mit meiner Tochter in diesem Musical. Ich habe noch nichts Schöneres gesehen in dieser Musicalform. Hier gibt es eine junge Frau, die sich in einen Mann verliebt, der sie aber kurz darauf verlässt. Eine Geschichte, wie sie einige von euch erlebt haben, wie sie in unserer Zeit wahrscheinlich jeden Tag tausende von Malen passiert. Jedoch hinterlässt dieser Mann seine Geliebte, Kurzzeitgeliebte, schwanger. Und das in dieser Zeit, das Musical spielt ja in der Zeit der Französischen Revolution, und das war eine Zeit, wo diese Dinge durchaus sehr ernst waren und man wurde geächtet und ausgestoßen aus der Gesellschaft, wenn sowas rauskam, dass man einen Bastard, kennt ihr das Wort noch, in sich trug, also unehelich ein Kind hervorbrachte. So, diese junge Frau, Fantine ist ihr Name, blieb schwanger zurück und all ihre romantischen Träume, Hoffnungen, Erwartungen zerplatzten wie Seifenblasen. In einem Moment. Als es rauskam, dass sie ein uneheliches Kind hatte. Bis dahin konnte sie es verbergen. Und eine anständige Frau arbeitete hart. Aber so verlor sie innerhalb von kurzer Zeit ihren Job, ihren Ruf. Keiner stellte sie mehr ein, weil sie wurde wie eine Hure behandelt, obwohl sie keine war. Aber danach blieb ihr kein anderer Ausweg mehr. Tatsächlich landete sie in der Prostitution, um die Kosten für ihre kleine Tochter, die woanders großgezogen wurde, aufbringen zu können. Aus Liebe zu ihrem Kind nahm sie das auf sich. Ja, vielleicht bis dahin, ich sage dann gleich noch etwas dazu. Ihr Lied drückt das aus, was so vielen Menschen auch in unserer Zeit so schmerzhaft erleben und empfunden wird. So hört einfach mal Fontaines Lied "Ich hab geträumt". Fontaine singt hier ein paar Worte, die ich einfach nehmen möchte, um uns abzuholen hinein in das Thema von heute. Sie singt: Ich habe geträumt vor langer Zeit von einem Leben, das sich lohnte, von Liebe und Unsterblichkeit vom guten Gott, der mich verschonte. Ist das nicht ein Traum, den vielleicht jedes Kind auch heute noch hat? Man träumt davon, dass es nie aufhört, das Gute, dass es weitergeht, dass auch nach diesem Leben, dass es weitergeht. Dass Gott uns verschont, da steckt ja so eine Grundannahme drin, nämlich die Grundannahme der Schuld, die jeden Menschen trifft, das ist sehr biblisch. Und die Verschonung von Gott, wir wissen, wie sie eingetroffen ist, aber diese junge Frau kannte wahrscheinlich mehr Religion als tatsächlich die Nachfolge zum Herrn zu dieser Zeit. Wie es vielen Menschen geht, heute immer weniger. Die Religion spielt heute weniger eine Rolle als damals. Und doch ist es immer noch so. Wir leben hier im ländlichen Bereich. Viele Menschen gehören noch zu einer Kirche, nehmen das Christentum zumindest so weit ernst, dass sie Weihnachten in den Gottesdienst gehen, dass sie bei bestimmten Anlässen hingehen, dass sie nicht austreten, dass sie kirchlich beerdigt werden wollen oder all diese Dinge. Das ist alles nicht schlecht. Aber wir wissen, es ist nur Plan B. Es ist nicht das Beste, was wir haben können. Und diese Frau, Fantine, singt dann auch zum Schluss ihres Liedes: Ich habe geträumt, mein Leben wäre ein Schicksal außerhalb der Hölle. Gott gibt den Wünschen keinen Raum. Nichts blieb mir mehr von meinem Traum. Sie schrieb vorher oder sang von Tigern in der Nacht, die kommen, die Beute wittern, die das Herz zerreißen, den Traum zerfleischen, alles nehmen, was wert und wichtig war. Fantine wird sehr bitter, auch gegen Gott, den sie hier ja offensichtlich anklagt. Sie verändert sich in wenigen Jahren, bis sie durch ihre Arbeit als Prostituierte todkrank wird und sehr jung im Sterben liegt. Da findet sie jemand, der sie schon einmal traf, ein paar Jahre zuvor, wo gerade die Nachricht sich verbreitete, sie hat ein uneheliches Kind und sie war noch eine anständige Arbeiterin. Und dieser Mann erinnert sich an sie. Und er selbst hat Gnade erfahren von Gott. Es ist Jean Valjean, der Hauptdarsteller dieses Romans. Und er nimmt sich ihre an in dieser letzten Zeit ihres Lebens. Sie liegt schon sterbenkrank auf dem Bett, kann nicht mehr aufstehen. Und er kümmert sich. Er betet für sie. Er führt sie letztendlich zu Gott, wie man ganz zum Schluss im Roman feststellen kann. Dann ist sie im Himmel, holt dann ihn sogar mit ab. Aber er übernimmt auch Verantwortung. Er verspricht ihr am Sterbebett, dass er für die kleine Cosette, für das kleine Mädchen von ihr sorgen wird, solange er lebt. Und dann lässt sie ihn Frieden los und man kann nach Hause gehen, zu dem Gott, den sie gerade erst so wirklich kennengelernt hat. Ich frage mich, immer wenn ich dieses Lied höre, und ich höre es mir oft an, wie viele Menschen gibt es gerade in unserem Land, die dieses Glück haben? Die jemanden finden, der sie findet, der einen ersten Schritt auf sie zumacht, in ihrer Situation, sei sie glorreich oder sei sie elend. Wie viele Menschen haben dieses Glück? Statistisch gesehen weniger als 2%. Eine erschreckende Zahl. Wie viele Menschen erleben es nie, dass ein Christ einen ersten Schritt auf sie zumacht, um ihnen Gottes Liebe zu zeigen? Ich meine ganz praktisch zu zeigen. Darum möchte ich heute über drei Punkte sprechen. Ich möchte darüber reden, dass wir bereit sein sollten, unsere Bequemlichkeitszone zu verlassen. Ich möchte darüber reden, dass wir bereit sein sollten, dem Beispiel zu folgen, das Jesus selbst uns gab, als er den ersten Schritt auf uns zumachte. Das werde ich gleich erklären. Und ich denke, wir sollten uns mit der Frage auseinandersetzen, wohin unsere Schritte uns eigentlich führen. Ich meine, führten in der Vergangenheit und führen von heute an. Wo führen unsere Schritte uns wirklich hin? Und das hört sich hier an, als ob unsere Schritte ein Eigenleben hätten. Und so ein bisschen was ist da sogar dran. Denn wir gehen manche Schritte, ohne sie zu überdenken, ohne sie zu überlegen, ohne tiefer darüber nachzudenken, was denn das Ziel sein wird. Wir gehen, weil alle gehen, vielleicht, weil wir immer diese Schritte gegangen sind. Und das gibt die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob wir, weil wir sind da heute, wo unsere Schritte uns hingebracht haben, ob wir wirklich auch morgen da sein wollen, wo wir heute sind. oder ob andere Schritte vielleicht uns woanders hinführen sollten, anderswo, als wir bisher sind. Ich meine nicht, dass du unzufrieden sein sollst mit deinem Leben und mit allem, was du heute erreicht hast. Sei dankbar für jeden Erfolg. Aber denk doch mal von der anderen Seite her. Was wir hier so im Gottesdienst oder wenn wir mit Leuten zusammen sind, die wir mögen, was wir da zeigen, sind doch unsere Sonntagsseiten. Unsere Sonnenseiten. Ich habe jetzt nicht meine Sonnenseite, meine Nase ist ein bisschen... Aber ja, wir haben alle so eine Sonnenseite und wir haben aber auch andere Seiten, die uns peinlich sind. Die peinlich werden, würden sie jetzt auf dieser Leinwand vor allen gezeigt werden. Vielleicht, wie ich mich heute mit meiner Tochter gestritten habe auf der Herfahrt. Das wollte ich gar nicht, dass ihr das hier seht. Es war eine kleine, unwichtige Sache, aber es war mir ärgerlich. Ja, wir haben diese Seiten an uns, wo wir denken, ach, da müssen wir noch dran arbeiten. Oder? Ach, bin ich beruhigt. Bin nicht allein hier. Gut, so. Und der erste Schritt dabei, für mich zumindest, führte immer raus aus der Bequemlichkeitszone. Also manchmal auch ins Licht. Manche Sache ging erst so richtig weg oder wurde gelöst, indem ich sie offenbarte. Nicht immer allen, aber vielleicht einem Menschen. Einem, der für mich ein bisschen Vater oder Mutter ist, geistlich. Jemand, der mir helfen kann. Ich habe das erlebt, dass einige Dinge, die ich aus eigener Kraft nie gelöst bekommen habe, sich dann lösten, wenn ich sie ans Licht gebracht habe. Die verschwanden dann. Die lösten sich innerhalb von kurzer Zeit, wo ich Jahre vorher versucht habe, die Männer lassen uns ja nicht so gerne helfen, gell? Wir kriegen das ja selbst hin, oder? Seid ihr so anders als ich? Ja, vielleicht. Aber ich bin so, ich versuche das gerne selber. Ich habe gerne meine eigene Lösung und ohne Abhängigkeiten und Hilfe ist ja ein Wort, was für Frauen gemacht ist, oder? Ich zeichne das jetzt, aber ja, da ist doch was im Maskulinen drin, oder? Ihr Männer, also ihr könnt jetzt mal nicken oder sagen, hey, ist überhaupt nicht wahr. Also Reaktionen. Okay, ich sehe zumindest ein paar Lächeln. Ich möchte wieder auf dieses Buch zurückkommen. Es liegen nur noch 2 Ausgaben da. Gibt es leider nicht mehr. Ich habe auch beim Verlag angefragt und habe gesagt, ich möchte es gerne nachproduzieren. Das Buch ist so wichtig. Es ist das wichtigste Buch über das Thema, was ich je gelesen habe. Sie sagen, nee, es geht zurzeit nicht. Wir können Ihnen auch die Rechte leider nicht geben. Aber wir erlauben es Ihnen, dass Sie es in kleinster Menge verteilen dürfen, verschenken dürfen. Und das machen wir, weil der Preis ist ziemlich exakt das, was uns die Herstellungskosten sind. So, wir werden auch noch ein paar nachproduzieren, weil da waren nach der letzten Predigt so viele Anfragen da. Dass ich euch da helfen möchte, weil das Buch hat mein Leben verändert. Wieder mal. Das ist kein neues Thema, aber ist ja das Wiederholen von Dingen, die man verloren hat auf dem Weg nach über 20 Jahren Christsein. Verlierst du ein paar Sachen, die sehr wichtig waren zu einer Zeit und die man aus dem Auge verliert, weil auf einmal andere Dinge kommen. Neue Erkenntnisse, neue Offenbarungen, neue Predigtthemen, neue Prediger. Und dann vergisst man manchmal die Basis. Weil die Basis verändert sich ja nicht. Stimmt's? Das Evangelium bleibt dasselbe. Es ist recht einfach. Es ist recht klar. Man könnte die Inhalte des Evangeliums in wenigen Sätzen zusammenfassen und könnte dann davon ausgehen, wir bräuchten uns nie mehr zu treffen, weil jetzt haben wir es ja alles verstanden. Aber es ist nicht so. Wir sind Menschen und Gott weiß das. Deswegen hat er Gemeinde geschaffen. Und wir erinnern uns immer wieder in unseren Zelttreffen, in unseren Gottesdiensten, in jeden möglichen Veranstaltungen. Wenn wir zusammen grillen, Alex, oder was auch immer wir machen. Wir erinnern uns immer wieder im Gespräch an die Dinge, um die es wirklich geht. Und ich glaube, Bill Hybels macht es auch sehr gut. Ich zitiere hier ein paar Worte von ihm. Ihr erinnert euch an die Geschichte, wenn ihr letztes Mal da wart, wenn nicht, hört es euch noch nach, die Predigt ist online, von dem farbigen Mann auf der großen Feier, wo Bill Hybels ihn traf und er unterhielt sich mit ihm und er fand raus, wie dieser Mann, der eigentlich ein Moslem war und auch dementsprechend einen Namen trug, wie er Jesus Christus gefunden hat und ihm nachfolgte, durch einen Mann, der an einer Situation 10 Meter auf ihn zumachte und es veränderte innerhalb von wenigen Wochen und Monaten das Leben dieses Mannes und seiner ganzen Familie. Und er schrieb jetzt hier nach, und noch während ich darüber nachdachte, konnte ich mir ganz genau vorstellen, wie sich die Situation aus der Perspektive des Christen auf der besagten Cocktailparty dargestellt hatte. Er verlebte einen geselligen Abend und war mit etwas beschäftigt, was ich immer als Wohlfühlgespräche im vertrauten Kreis bezeichne. Er war Teil einer Gruppe, in der ihm der Umgang mit den anderen leicht fiel. Es war für ihn nicht schwer, sich dort einzubringen.
Die Situation hatte absolut nichts Bedrohliches und es war eher unwahrscheinlich, dass etwas Riskantes oder Unerwartetes passieren würde. Er hätte deshalb auch allen Grund gehabt, in diesem Wohlfühlkreis zu bleiben. Einem Ort, den wir wohl alle kennen und gelegentlich genießen. Aber weil da ein Mann offensichtlich ungewollt allein und isoliert in der Ecke stand und ihm das Unbehagen ins Gesicht geschrieben stand, verließ dieser Christ den Wohlfühlbereich und machte den ersten Schritt, indem er auf den anderen zuging. Es war wie ein Gedankenblitz. Als er den Heiligen Geist aufmunternd sagen hörte, »Wieso gehst du nicht darüber zu dem Mann und gibst ihm einfach freundschaftlich die Hand? Vielleicht hat er ja Lust, sich zu unterhalten, oder er braucht ein wenig Aufmunterung. Wer weiß, was sich daraus ergibt.« Doch während ich darüber nachdachte, wurde mir bewusst, dass der besagte Mann durch die Führung des Heiligen Geistes nicht nur etwas gesehen und gehört hatte, sondern er hatte außerdem etwas empfunden, das ihn veranlasste, aktiv zu werden. Der Geist Gottes, der in ihm lebte, bewirkte ein solches Mitgefühl mit diesem Mann, der da ganz allein und ausgeschlossen stand, dass der Christ sich bei seinem Wohlfühlkreis entschuldigte und in Richtung unbekanntes Terrain ging, wie ich es nenne. Dieser Bereich ist fremdes, unerforschtes Gebiet. Der Christ hatte keine Ahnung, was passieren würde, wenn er dem Unbekannten die Hand gab. Er hatte keine Ahnung, in welche Richtung sich ein mögliches Gespräch entwickeln würde. Ja, er war nicht einmal sicher, ob es überhaupt zu einem Gespräch kommen würde. Er war unsicher, wie der andere auf ihn reagieren würde. Aber mittlerweile war er bereits fest entschlossen. Er wollte jetzt wissen, was Gott vorhatte. Meiner Meinung nach tut Gott innerhalb des unbekannten Terrains die wunderbarsten Dinge. Mir fiel keine andere Geschichte ein, die eine so nachhaltige Wirkung auf mich gehabt hätte. Aber woran lag das? Ich nervte Gott weiter. Was ist an dieser Geschichte so Besonderes? Ich kam zu dem Schluss, dass sie so viel Kraft hatte, weil sie mir den Rahmen für etwas lieferte, worüber ich schon seit meiner eigenen Entscheidung vor über 30 Jahren nachgedacht hatte. Persönliche Evangelisation kann wirklich so einfach sein, dass man nur den ersten Schritt auf jemanden zuzugehen braucht. Ein paar ganz gewöhnliche, vom Heiligen Geist gelenkte Schritte können wahrhaft außergewöhnliche Auswirkungen haben. Ich glaube, dass die Bequemlichkeit für viele Christen einfach ihre Passivität ist. Sie machen einfach nichts. Sie machen das, was sie wissen. Sie gehen in die Gottesdienste. Sie lesen die Bibel. Sie beten ab und zu. Geben ihren Zehnten. Machen all die Dinge, die man als Christ tut, aber das war's. Sie sind passiv geworden, weil was sie kennen oder was wir kennen, lässt uns sicher fühlen, stimmt's? Aber hinzugehen, wo ich noch nicht war, was zu tun, was ich noch nie getan habe, das erste Mal mit einem fremden Menschen, erfordert Mut. Ist es nicht genau das, was Gott zu Josua gesagt hat, als er in ein fremdes Land gehen sollte, um es einzunehmen? Hat er nicht gesagt, sei du nur kühn und sehr mutig? Josua 1, 8, 9 und weiter. War das nicht eigentlich alles, was er erwartete? Er musste nicht der beste Heerführer sein, nicht den größten Intellekt besitzen, nicht die beste Ausbildung haben. Er sollte sich auf Gott verlassen und nur eins mitbringen. Er sollte mutig sein. Courageous. Der Film, der jetzt überall in aller Munde ist. Darum geht es. Es geht um Mut, um nichts anderes. Mutig zu sein ist eine zutiefst erwartete Charakterformation in uns Christen. Mut. Wenn irgendjemand auf dieser Welt verpflichtet ist, mutig zu sein, dann du nicht. Weil wir haben den in uns, der uns bevollmächtigt dazu. Nicht aus eigener Kraft, das klappt nicht. Aber wir haben den Geist Gottes in uns. Der Geist, der in David wirkte, als er die Löwen und Bären schlug. Der Geist, der Paulus dazu brachte, die ganze damalige Welt zu bereisen, zu evangelisieren, einen einfachen Mann. Es ist derselbe Mut, den Jesus am Kreuz hat durchhalten lassen. Weil er sagt, er gibt uns seine Rüstung. Es ist keine Rüstung zweiter Klasse, die du nicht tragen. Es ist keine Salbung zweiter Klasse. Es ist kein Heiliger Geist zweiter Klasse. Wenn er alles, was er tat, in der Kraft des Heiligen Geistes tat, das hat er gesagt. Er hat gesagt, ich habe meine Gottheit ausgezogen, als ich auf die Erde kam und war Mensch wie alle anderen. Und dann kam die Salbung des Heiligen Geistes während seiner Taufe und er fing an, Dinge zu tun, von denen er sagte zum Ende seines Lebens, ich möchte, dass jeder meiner Nachfolger sie auch tut. Und sogar größere. Okay, über die größeren reden wir doch gerade. Bleiben wir mal bei dem, was Jesus getan hat. Wow. Das heißt, raus aus der Bequemlichkeitszone. Glaubt ihr, am Kreuz war es bequem? Hey, er ist so weit rausgegangen, wie irgendjemand rausgehen kann aus seiner Bequemlichkeitszone. Manche Christen, statt den Missionsbefehl von ganzem Herzen und in allen Möglichkeiten umzusetzen, haben den Standard entwickelt, eine Nehmermentalität zu leben. Ich glaube, ihr seid das nicht, aber ich möchte es einfach mal erwähnen. Statt also zu fragen, was ich zum Bau des Reiches Gottes beitragen kann, steht oft im Vordergrund, was kann die Gemeinde mir bieten? Wie, der Kinderdienst ist noch nicht vollzeitlich besetzt. Ihr habt nicht bessere Themen und seid nicht, habt noch keinen Kindergarten erstellt hier. Das ist eine Nehmermentalität. Ich habe Leute gesehen, die gingen in eine andere Gemeinde, weil da der Daniel Kalloch damals den Kinderdienst leitete. Okay, verstehe das. Daniel Kalloch ist klasse. Aber ist es das? Oder ist es nicht vielmehr mein Herz, wo kann ich mich hier einbringen? Wo kann ich hier eine Lücke stopfen, wenn Gott mich hierher gesandt hat? Das ist immer das Wichtigste. Wenn Gott mich nicht hierher schickt, um Gottes Willen, geh dahin, wo Gott dich hinschickt. Das ist das aller Wichtigste. Ich will niemanden hier sitzen haben, der nicht von Gott hier eingepflanzt wird. Weil wisst ihr, was sonst passiert? Wir bauen auf diese Person, ist ja ein geistiges Gebäude, Stein auf Stein, und irgendwann zieht sich einer raus und dann bröckelt was zusammen, was von Gott nie geplant war. Das kostet wieder Leid und Schmerz und all das, was damit einhergeht, wenn Menschen gehen, die man lieb hat. So, prüfe genau und dann selber dabei. In guten wie in schlechten Zeiten. Ich habe noch keine Gemeinde gefunden, die keine schlechten Zeiten hatten. Im Gegenteil, die schlechten Zeiten waren nachhaltig meistens die besten. Weil da wurden Charaktere geformt, da wurden Dinge klar. Da wusste man, auf wen man zählen konnte. Wer steht, wenn es schwierig ist. Beachte das mal. Wenn es dir mal richtig schlecht geht privat, guck mal, wer ist in deiner Nähe? Wer bleibt? Und diese Leute, mit denen wirst du alt. Da kannst du mit 80 noch Schach spielen, irgendwo im Café sitzen. Das sind Menschen, auf die kannst du... Die anderen, die kommen und gehen, wisst ihr? Wir haben alle Fans. Ich habe auch Fans. Ich habe Kollegen. Aber Freunde, ein Freund liebt für alle Zeit. Halt Ausschau nach den Freunden. Und investiere in die am meisten. Das ist meine Empfehlung, auch für die Zellleiter unter uns. Und für jeden Einzelnen in seinem Umfeld. Heraustreten aus der Bequemlichkeitszone setzt immer ein Umdenken voraus. Es geht darum, neutestamentliche Standards über allgemein übliche Gemeindementalität zu setzen. Und das ist eine Herausforderung, weil eine Spannung entsteht. Jemand nannte das mal eine eschatologische Spannung. Die Bibel sagt das, erleben tun wir das. Und dazwischen ist eine Spannung. Der Bibel soll ich Hände auflegen, dass Leute geheilt werden. Und da starb jemand, nachdem ich gebetet habe. Da ist eine eschatologische Spannung. Bete ich nochmal mit jemandem oder lasse ich lieber meine Finger davon? So ähnlich war das bei mir. Eine der ersten Leute, die ich im Krankenhaus gesucht habe, die sind dann 2 Wochen später, ist diese Frau gestorben. Obwohl ich von ganzem Herzen gepredigt und gebetet habe und geglaubt habe. Da ist eine Spannung, weil wir gucken nicht rein. Wir verstehen auch nicht immer die Gründe, warum was nicht so kommt. Aber Gottes Wort verändere ich nicht. Egal, was ich erlebt habe. Egal, was ich gefühlt habe. Egal, was Leute sagen. Wisst ihr, die Leute, die heute reden, sind morgen nicht mehr da. Der Herr bleibt und ich werde bei ihm in Ewigkeit sein. Ich werde Rechenschaft geben müssen über jedes unnütze Wort. Das heißt, glaubenslose Wort. Er wird irgendwann erklären, warum was war, wie es war. Ich bin nicht der große Erklärer, ich verstehe auch nicht alles. Aber ich bin verpflichtet dem Wort Gottes gegenüber. Und der Herr sagt, legt Hände auf, dass Leute geheilt werden, dann lege ich Hände auf, dass Leute geheilt werden. Zu verlieren haben wir eh nichts, sie sterben ja nicht wegen meinen Händen auflegen. Vielleicht verändert sich einfach nur sichtbar nichts. Obwohl ich die Erfahrung gemacht habe, dass immer irgendwas passiert. Wenn es im Herz des Menschen ist. Manchmal erkennt man es erst Monate oder Jahre später, was da begonnen hat. Ist das so prozesshaft? Manche Heilung dauert auch. Manchmal dauert es Monate, bis jemand wiederhergestellt wird. Und Gründe könnte ich jetzt eine eigene Predigt drüber machen. Lass ich jetzt sein. Es gibt viele, viele Möglichkeiten und Gründe dafür. Aber die helfen nicht wirklich immer, die zu wissen. Also wir brauchen Glauben, wir brauchen Entscheidungen und Konsequenz, um herauszutreten aus dem im Gemeinde üblichen Leben und hineinzutreten in dem, was das Neue Testament, der neue Bund für uns bereithält. Mache ich diesen Schritt nicht, werde ich genau das haben, was alle anderen haben. Mit allen anderen meine ich jetzt den Durchschnittschrist dieser Zeit. Und ich denke, sowas Ähnliches gibt es. In jeder Bewegung gibt es sowas wie einen Durchschnitt an Ergebnissen, auch an Frucht, an persönlicher Entwicklung. Und ich habe mir immer gesagt, Herr, ich mag das ja. Ich mag ja auf der einen Seite gerne in der Masse verschwinden, das ist angenehm. Man fällt nicht auf. Ich bin gar nicht der, der gerne vorne steht. Wenn Gott mich nicht hierher gebracht hätte, würde ich nie auf einer Bühne stehen. Aber ich weiß eins, ich will nie damit enden, mit dem Durchschnittlichen. Ich sage, Gott, was immer du für mich bereitest, das möchte ich erleben. Ich möchte nicht bei dir ankommen eines Tages und stehe vor dir und du sagst, Junge, Junge, du hast 80% verpasst von dem, was du hättest haben können. Ich denke da an den Auswanderer vor über 100 Jahren, ist jemand von Europa nach Amerika ausgewandert und hatte sich das ganze Geld zusammengespart für die Schifffahrtkarte und alles, was er sich noch leisten konnte, das war Brot und Käse, damit er diese mehrtägige Überfahrt durchstehen konnte. Und so fuhr er da dritter Klasse mit. Und als er dann nach mehreren Tagen im Heimathafen, ich glaube New York war es, ankam, da sprach ihn einer der Stewards an und sagte, mein Herr, ich habe Sie beobachtet. Sie haben nie an den Mahlzeiten teilgenommen. Sie haben immer nur durchs Fenster reingeschaut und sind weitergegangen. Es stimmt irgendwas nicht mit unserem Service? Ist irgendwas mit den Produkten nicht in Ordnung gewesen? Und sagte, nein, nein, es stimmt alles in Ordnung, aber ich hatte einfach kein Geld, um mir diese tollen Speisen zu leisten, die ich mir mal angeschaut habe. Und ich hatte nur ein paar Kleinigkeiten mir mit besorgt, dass ich die Reise überstehe. Dann sagte der Steward, ja, wussten Sie nicht, dass das Essen im Preis enthalten war für das Ticket? Ja, und das ist, was ich meine. So geht es uns Christen manchmal. Und ich möchte nicht dann irgendwann bei meinem Admiral ankommen und er sagt, hey, war alles bezahlt. Deine Heilung war bezahlt. Die Salbung des Heiligen Geistes war bezahlt. Durch das Blut meines Sohnes, es war alles für dich da. Aber der Weg, es zu nehmen, war immer derselbe im Glauben. Du hast es nicht gemacht. Du hast anders geredet. Du hast deine Worte nicht unter Kontrolle gehabt. Und du hast all das verpasst, was du hättest haben können. Du bist nebenbei 20 Jahre zu früh hier. Und du hast nie gelernt, wie man in göttlicher Gesundheit lebt oder wie man Heilung nimmt im Glauben. Du warst arm wie eine Bettelmaus, hast nicht mal ein eigenes Haus besessen, weil du nie verstanden hast, wie das Prinzip von Saat und Ernte funktioniert. Das war für dich vorbereitet. Ich hatte das Beste für dich. Und du bist im Mittelmaß geblieben wie die meisten meiner Kinder. Sorry, aber ich kann nichts dafür, sagt der Herr dann. Ich habe mein Wort gegeben, steht alles drin. Und das misszuverstehen, das erfordert schon viel theologische Kenntnis. In Anführungszeichen, ja. Ein sehr, sehr weiser Theologe, ein richtig guter. Ich war mal eine Weile bei ihm im Griechisch-Training privat und er sagte mir mal, weißt du, was Theologie heißt? Sag ich, ja, Lehre von Gott? Nein, Theolog. Ich will nicht gegen Theologen sprechen, um Gottes Willen. Theologen sind gesegnete Leute. Aber manchmal hält uns traditiertes oder Traditionswissen ab von dem, was das Wort uns sagt. Weil wir den Text halt so verstehen, wie man das uns beigebracht hat. Und wenn wir ihn lesen, denken wir, wie kommt der da drauf, das so auszulegen? Das ist schwierig, manchmal ist es echt schwierig nachzuvollziehen, wie mancher auf ein Ergebnis kommt, das so weit weg ist von dem, was klipp und klar im Wort steht. Ja, Ehre sei Gott. So habe ich noch einen Ausschnitt für euch zu unserem zweiten Punkt. Jesus tat den ersten Schritt auf uns. Ich habe es hier noch größer gedrückt. Wenn wir diesem Bild im Folgenden einmal gemeinsam nachgehen, werden Sie mir wahrscheinlich recht geben, dass die erste Beziehungsevangelisation, damit begann, dass jemand den ersten Schritt gemacht hat und den Raum durchquert hat, und zwar einen sehr großen Raum. An einem bestimmten Punkt in der Weltgeschichte hat nämlich Jesus Christus die wunderbare Gemeinschaft der Dreieinigkeit und die Anbetung und Verehrung der Engel verlassen. Er wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und kam zu uns auf die Erde, um Menschen wie ihn und mir dabei die Hand zu reichen. Und viele von uns waren gerade dabei, ihr Leben zu verpfuschen. Paulus fasst in seinem Brief an die Gemeinde in Rom die Schritte zusammen, die Jesus zu unserer Erlösung getan hat. Als wir hilflos in den Fängen der Sünde zappelten, verließ Jesus den ultimativen Wohlfühlkreis, den Himmel nämlich, um Raum und Zeit zu durchschreiten und uns zu retten. Jesus unternahm bewusst diesen Schritt in die Gottlosigkeit und umfasste all das Schlimmste, was dieser Planet zu bieten hatte, mit Annahme und Liebe und Vergebung. Und auf wundersame Weise bewirkte der Tod Christi für die rebellierenden und von Sünde gezeichneten Menschen eine Amnestie für alle. Nachzulesen in Römer 5, Vers 8. Überlegen Sie doch mal, sein Leben für einen ehrenhaften, edlen, guten Menschen zu opfern, ist ja schon etwas Unglaubliches. Aber es ist doch etwas ganz anderes, sein Leben für Strolche wie uns hinzugeben, oder? Es war ein absolut unverdienter und unerwarteter Akt. Und etwas entsprechend Umwälzendes gilt jetzt für die Menschen, die Jesus nachfolgen. Wir machen den ersten Schritt auf andere zu, weil er den entscheidenden ersten Schritt auf sich genommen hat. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wieso Gott so weit gegangen ist, um seine Liebe zu uns unter Beweis zu stellen, dann stehen Sie mit dieser Frage sicher nicht alleine da, sondern befinden Sie sich in guter Gesellschaft. Um einer möglichen Verwirrung unter seinen damaligen Zuhörern über den Grund seines Hierseins vorzubeugen, sagte Jesus: Ich bin gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Darum geht es. Das Einzige, worum es Jesus ging, waren die Menschen. Und daran hat sich bis heute nichts verändert. Menschen, die krank sind, Menschen, die einsam sind, Menschen, die rastlos, niedergeschlagen und ohne Hoffnung sind, Menschen, die verstrickt sind in zerstörerische Gewohnheiten und zerstörerische Beziehungen. Ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Darum geht es. Wenn es Gott so sehr um Menschen ging, wie könnte es uns dann so wenig bedeuten, wie unser Lebensstil es manchmal reflektiert? Oft sind wir doch sehr glücklich in unserer Wohlfühlzone. Ich höre so oft, ach, das ist so eine schöne Gemeinde, ich fühle mich so wohl in meiner Zelle und in der Gemeinde und es ist alles so schön und so viel Liebe und so viel Hilfe und Annahme. Und da bin ich so froh drüber, dass das so ist. Das ist so ein Geschenk, eine Gemeinde zu haben, die das ausstrahlt und wo das auch empfunden wird und gelebt wird. Aber es ist doch nicht die ganze Wahrheit. Aus dieser Situation heraus geht es darum, das zu tun, was wir empfangen haben, um es weiterzugeben. Ich habe es früher oft verglichen mit dem Film Titanic und dem Rettungsboot. Ich bin im Rettungsboot, die sind im Wasser. Da stimmt was nicht. Im Rettungsboot ist noch Platz. Sollte ich mich jetzt in meine Decke kuscheln, meinen heißen Kaffee aus der Thermoskanne schlürfen und mich freuen, dass ich gerettet bin? Ja, aber sobald ich sehe, dass da jemand im Wasser strampelt, sollte ich dann nicht die Decke zur Seite legen, den Kaffee ausschütten und helfen, wo ich helfen kann? Ist es nicht das, wozu wir eigentlich hier sind? Wie undankbar wäre ich? Ich bin gerettet und die anderen lasse ich sterben, obwohl sie dasselbe an Rettung verdienen wie ich, nämlich gar nichts. Strolche hat Bill uns genannt. Musst auch erst mal schlucken, wo ich das gelesen habe. Strolche. Kleine Strolche habe ich ja gern gesehen, aber selbst Strolche heute. Aber er hat recht. Mein Gott, er hat so recht. Ohne Christus war ich nichts anderes. Und wahrscheinlich du auch nicht. Man kann anständig aussehen als Strolch und nach außen ganz toll ausschauen. Aber innen drin war ich verloren. Ich hatte keine guten Gedanken. Ich hatte viele negative und böse Gedanken. habe auch nicht immer nur gute Dinge getan. Auch heute mache ich Fehler, aber damals war das fast wie ja, berufsmäßig zu sündigen und Fehler zu machen. Ich hatte keine Grenzen. Ich wusste nichts von Gut und Böse, wirklich. Ich hatte keinen Standard, keinen Maßstab. Und die Menschen draußen haben das auch nicht. Die wissen nicht wirklich, was ist richtig, was ist falsch. Die hören da das und da hören sie das. Doch wir wissen, das gibt nur ein Lebenskonzept, das trägt. Und das haben wir. Als Christen. Nicht, weil wir es verdient haben oder weil wir philosophisch so fit sind, dass wir das alles verstanden haben. Nein. Wir haben es geschenkt bekommen, weil wir es so bedarften und so brauchen. Nehmen wir doch mal Jesus und die Ehebrecherin. Die Pharisäer wollten Jesus wieder mal in Schwierigkeiten bringen. Entweder er ließ sie laufen und handelte damit ganz offensichtlich gegen das Gesetz, das die Steinigung befahl, oder er ließ sie steinigen und konnte ihn als Feind der römischen Regierung denunzieren, die damals die einzige Instanz war, die die Todesstrafe verhängen durfte. Wow, Jesus war wieder mal in der richtigen Zwickmühle. Das eine war genauso falsch wie das andere. Was machte er? Er tat Folgendes, etwas Faszinierendes. Er sagte eigentlich, ja, ich nehme an, dass ihr sie steinigen werdet. Wenn das der Fall ist, dann lasst uns diese Sache wenigstens ordentlich erledigen. Macht ruhig weiter und steinigt sie, aber stellt euch in eine Reihe auf und derjenige von euch, der noch nie eines Vergehens schuldig geworden ist, die dürfen ganz vorne stehen und anfangen. Ihr werft eure Steine zuerst. Ich glaube, dieser Plan versaute den Pharisäern offensichtlich den Tag. Einer nach dem anderen lässt seinen Stein auf die Erde plumpsen und geht weg. Und dann wendet sich Jesus völlig ohne Vorwurf und Anklage an die Frau. Und er lässt sie wissen, ich verurteile dich nicht. Wirklich nicht. Deshalb bin ich nicht hier geblieben. Ich bin gekommen, um dich aus deinem Scheitern zu erlösen und nicht, um dich für deine Fehler zu bestrafen. Und jetzt geh hin und sündige nicht mehr. Fange noch heute ein ganz neues Leben an. Falle nicht in deine alten, selbstzerstörerischen Gewohnheiten zurück. Ich werde dir helfen, ein neues Leben zu führen. Und dieses neue Leben beginnt hier und beginnt jetzt. Und schon sind wir am dritten Punkt unserer Reise heute. Wohin führen unsere Schritte? Ich glaube, oder ich fange anders an. Ich möchte ein Zitat weitergeben von, jetzt habe ich die Bilder euch ja gar nicht gezeigt, aber die waren da. Okay, wohin führen unsere Schritte? Professor Bill Zikian, einer der Ausbilder von Bill Hybels, sagte zu seinen Studenten während seiner Bibelschulzeit Folgendes. Irgendwann werden sie ihr Leben irgendetwas widmen, und zwar alle. Denn das tut jeder Mensch. Sie werden entweder versuchen, Vergnügen oder Besitz, Beliebtheit und Anerkennung zu erlangen, oder sie werden immer mehr Macht anhäufen. Was auch immer es sein mag, sie richten ihr Leben an irgendetwas aus. Auch das beschreibt Lebenskonzepte. Nach irgendetwas richte ich aus, nach irgendetwas werde ich streben. Nun, einige von euch sind längst da angekommen, dass wir genau wissen, nach was wir streben. Aber ihr wusstet auch, wonach ihr strebtet, bevor ihr ihn gefunden habt. Da waren andere Dinge, oder? Es war immer irgendetwas da. Der Mensch ist so gemacht, er läuft nicht ohne. Der Antrieb muss da sein. Sonst springt man von der Brücke, wenn ich gar keinen Antrieb mehr habe. Das ist die andere Seite. Das ist dann kein Lebenskonzept, sondern ein Sterbekonzept. Ich möchte euch jetzt ermutigen, euch 2 Minuten auszutauschen mit eurem Nachbarn über diese Aussage. 2 Minuten. Wer gar niemanden kennt, hat völlig Angst, jetzt einen ersten Schritt auf jemanden zuzugehen. Entspann dich, bleib einfach sitzen und denk drüber nach. Aber wenn du neben jemandem sitzt, wo du sagst, oh, würde ich gerne mal drüber reden, tausch dich kurz aus über diese Aussage.
So, jetzt würde ich gerne mal zwei, drei Meinungen hören, die ihr so entwickelt oder aufgebaut habt. Wer möchte kurz was dazu sagen? Einen Satz, zwei Sätze? Suche ich mir jemand aus? Susi, magst du uns kurz einen Satz sagen dazu? Oder Maria?
Ja, mein Leben war ausgerichtet, gute Werke zu tun. Und das war schon von Kindheitstagen durch meine Kirche in mir wirklich verankert. Und dann, wie ich in Israel war und in dieser Nacht, wo mein Leben ablief, dass es alles ein Bluff war, durch gute Werke komme ich nicht in den Himmel. Das war eigentlich das Schlimmste, was mir passieren konnte.
Okay, danke schön. Bernd.
Das geschieht ja bewusst oder unbewusst. Aus meisten geschieht das ja unbewusst, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das bewusst uns in eine Richtung hinzugeben. Und das ist das Besondere daran.
Dankeschön. Ist hier noch einer? Oder eine? Ich glaube, ich frage nochmal die Jugend. Claudia, was sagst du dazu? Das war euer Austausch. Oder magst du was sagen?
Wir haben darüber geredet, welche Menschen wir hier in die Gemeinde bringen können und wie wir das machen.
Halleluja, das ist gut. Das ist auch ein gutes Thema. Dankeschön. Okay, ich denke, das brauche ich dann nicht. Das ist jetzt ungleich. Ich muss noch einen von der Seite fragen, oder? Matthias, lass mich so lieb an, Matthias, sag mal.
Also grundsätzlich ist es definitiv so, dass ich mein Leben an Jesus ausrichte. Ich habe ja niemand anders, aber ich habe auch, vielleicht kann ich das auch gerade noch dazu erzählen, das passt eigentlich. Also ich habe irgendwie gemerkt am Ende dieses Winters, dass ich ein bisschen Bauch angesetzt habe. Und das war so eine Sache, die ich nie wollte, wo ich mir gesagt habe, ich will nie später mal mit dem Bauch durch die Gegend laufen. Dann habe ich so zu Gott gebetet, weil, also ich habe zumindest klug genug bin, um zu wissen, dass eine Diät meistens nicht bringt, sondern ein Lebensstil. Und habe halt gefragt, Gott, wie muss ich meinen Lebensstil ändern, damit sich das wieder ändert, weil ich einfach das nicht möchte. Und dann ging es ein paar Stunden rund und dann hatte ich so den Eindruck, dass Gott zu mir gesagt hat, du hast nicht genug gegeben so in deinem Leben. Und das konnte ich so bestätigen, dass ich halt auch mich zu sehr in meine Bequemlichkeit zurückgezogen habe und einfach nicht genug gegeben habe jetzt so anderen Menschen, dass ich halt so meinen Radius zu klein gehalten habe.
Super, Dankeschön. Ja, wow. Das waren wirklich tiefgehende, Entschuldigung, tiefgehende Gedanken. Entschuldigt bitte. Das sah bei mir am Bildschirm so groß und so schön aus, aber hier steht. Bitte tauscht euch 2 Minuten mit einem Sitznachbarn aus, steht da. Okay, ich sollte da eine andere Farbe verwenden und vielleicht noch eine andere Schriftgröße. Danke, ich bin mir jetzt nicht aufgefallen, weil hier sieht es toll aus, aber naja. Ja, rot, okay, gut. Wir brauchen einen anderen Beamer mit High-Definition-Auflösung, dann geht das alles. Okay, ja. Ich fand das jetzt ganz spannend, zu hören, was ihr hier rauszieht und wo ihr hinkommt und sehe es als Bestätigung, dass es so ist. Jeder strebt nach irgendwas und selbst wenn wir uns bekehrt haben und ja eigentlich damit sagen, mit der Taufe, mein Leben gehört jetzt Christus, oder? Eigentlich ist es die echte Aussage von der Bekehrung. Das heißt nicht, ich bin jetzt so ein Fan von Christus, sondern ich bin sein. Und alles, was ich tue, was ich habe, was ich bin, was ich sein werde, gehört ihm. Das ist, was wir Christen eigentlich meinen, wenn wir sagen, wir bekehren uns. Wir umkehren alles ins Gegenteil. Ja, die Welt, da gibt ja niemand irgendetwas her. Und wir geben alles. Wir sagen, Gott, ist alles dir. Und wir wissen auf der anderen Seite, Gott gibt alles uns. Der Bund ist so viel besser als der, den wir mit irgendeinem Menschen oder mit irgendeiner Macht tun könnten, außerhalb von Gott. Im Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir werden hierüber noch weiter sprechen im dritten Teil, irgendwann in 3, 4 Wochen, wenn ich wieder dran bin. Und ich möchte jetzt zusammenfassen,
Es sind wir, du und ich, die immer wieder heraustreten aus der Bequemlichkeitszone. Jesus selbst war es, der den ersten Schritt gemacht hat, auf uns zu. Ohne ihn wäre ich nie gerettet worden. Ich hätte keine Chance gehabt. Mein Leben wäre heute sowas von anders. Stellt euch mal die Frage, wo wärt ihr heute ohne Christus? Ich weiß, ich wäre längst geschieden, wenn überhaupt jemals geheiratet hätte. Ich hätte mein Leben zerstört, weil das war mein Wesen, bevor ich Christus fand. Ich war in jeder Hinsicht schwierig und ich hatte keine Chance. Und das wird mir jetzt bewusst, 25 Jahre später, weiß ich, dass das so ist. Braucht mir keiner sagen. Ich weiß, dass es wäre so ausgegangen. Ich habe so viele Leute beobachtet in meinem Umfeld, die waren wie ich, wie es ausgegangen ist. Und es wäre bei mir nicht besser ausgegangen. Aus eigener Kraft wäre ich nirgendwo anders rausgekommen. Ich bin heute wahrscheinlich der glücklichste Mann in diesem Land. Ich habe noch keinen getroffen, wo ich sagen konnte, der ist bestimmt glücklicher als ich. Ich bin ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Ich habe eine wundervolle Frau. Ich habe fantastische Kinder. Ich habe Herausforderungen. Großer und wundervoller Art und Weise. Ich darf Dinge tun, von denen ich träume, wo ich weiß, dass genau dafür bin ich geboren. Das ist ein Vorrecht. Aber ich weiß, all das verdanke ich nicht mir, sondern ihm allein. Lasst uns das nie vergessen. Je länger wir Christ sind, desto größer ist die Gefahr, dass wir es für selbstverständlich nehmen, was wir heute haben und was wir heute sind. Verlier nicht die Dankbarkeit. Verlier nicht die Unschuld in deiner Beziehung zu Gott. Pflege das. Greif immer wieder neu zu. Je länger wir mit ihm gehen, desto größer ist die Gefahr, dass wir Dinge vergessen, vernachlässigen, die so wichtig sind, dass wir dafür mal unser Leben gegeben hätten. Wisst ihr, da kommen wir doch her. Tag deiner Bekehrung, erinnere dich, was war los? Was hast du gehört? Was hat dich so angezogen? Hol dir diese erste Liebe zurück. Jesus selbst sagt durch Johannes immer wieder, auch in der Offenbarung noch ganz zum Schluss, hol dir die erste Liebe wieder. Vergiss sie nicht, verlass sie nicht. Das ist alles, woran wir hängen. Alles, was uns versorgt, alles an Gutem fließt durch diese erste Liebe hinein in dein Leben und dadurch und nur dadurch hinein in deine Umgebung. Wenn du selbst nicht da bist, versuch erst gar nicht, erste Schritte zu machen. Das geht schief. Weil du hast nichts zu geben. Wenn du nur das gibst, was du hast, wie Maria sagte früher, jedem helfen und so, das hört sich toll an, aber es ist leer, weil ich als Gegenleistung Liebe erwarte. Bestätigung, Annahme. Ich will ja immer was haben und ich kein Christ bin für alles, was ich gebe. Aber Liebe verschenkt sich. Die weiß genau, du kannst mir das nicht wiedergeben. Aber ich weiß, mein Vater sorgt trotzdem für mich. Durch welche Quelle auch immer oder welchen Zugang mich das wieder erreicht, mir wird es nicht fehlen, wenn ich gebe. Mir wird es nicht fehlen, wenn ich mich in Menschen investiere. Selbst wenn die mich enttäuschen, wird es oben angerechnet, weil ich habe es aus Liebe getan. Manchmal schlägt dich einer, den du das Beste gegeben hast, was du hattest, und tritt dir in den Hintern, verrät dich und geht. Das gibt es. Aber glaub mir, er belohnt dich trotzdem. Er sieht, was du tust. Er sieht deine Motivation dafür. Und der dritte Punkt, wann tun wir selbst den ersten Schritt auf andere Menschen zu? Wann wagen wir es, uns auf dieses größte Abenteuer des Glaubens zu begeben? Ich werde hierzu heute keinen Aufruf machen, sondern beim Teil 3. Ich möchte euch Zeit geben, euch vorzubereiten. Und auch die Handouts, die sind die letzten, dieselben wie vom letzten Mal. Das ist dasselbe Inhalt. Lest es euch durch, arbeitet sie durch. Das ist ein paar Aufgaben mit drin. Und ich weiß nicht, ob wir noch welche übrig haben von letztem Mal. Vielleicht könnt ihr gucken, dass die, die letztes Mal nicht da waren, sich eins mitnehmen können. Arbeitet die durch und seid vorbereitet, wenn wir uns dann in ein paar Wochen hier mit diesem Thema wieder befassen. Ich glaube, Gott will, dass wir aufstehen und dass wir endlich zu den Frauen und Männern werden, von denen er träumt, seit Anfang an. Und das kostet was. Ich sag's nicht, ist nicht billig. Es kostet was. Ich gebe sehr viel auf dafür. Ich gebe meine Rechte auf, um seine Rechte ausüben zu können. Und im Strich rechnet es sich, das sage ich euch auch, aber es kostet erstmal. Das ist wie, wenn ihr was einzahlt auf eine Bank. Erstmal ist das Geld weg, aber nach einem Jahr kommen Zinsen. Und dann merkt ihr, wow, es lohnt sich. Und so ähnlich ist es bei Gott. Wir geben uns hin und wir säen uns aus und dann nach einem Jahr kommt Ernte. Und dann kommt wieder Ernte und die Ernte wird immer größer. Und ich möchte euch bitten, dass wir ein Gebet zusammen beten. Das ist ein Hingabegebet. Das, was ihr in jedem Zelttreffen betet oder beten solltet. Lasst uns doch dazu aufstehen. Und meint es so ernst und so ehrlich, wie wenn es das erste Mal ist, wo ihr das betet. Und vielleicht sind einige dabei, die es heute wirklich zum ersten Mal ernst meinen und beten. Das ist dann dein Tag heute. Sprecht mir nach. Herr Jesus, ich danke dir, dass du den ersten Schritt gemacht hast. Auf mich zu. Herr, ich möchte dich dafür ehren. Und ich bringe dir all meine Schuld. Vergib mir. Reinige mich und stelle mich her zu dem Menschen, von dem du träumst. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Du bist jetzt mein Herr, mein Vater, mein General und mein bester Freund. Danke. Amen. Nimm doch bitte Platz. Das letzte Mal haben wir das so ähnlich gebetet und hinterher hat eine junge Frau ihr Leben Jesus gegeben während dieses Gebets. Und ich möchte auch heute sagen, hier vorne steht Matthias, der vorhin auch kurz von sich erzählt hat, und die Melanie. Und wenn das dein Gebet heute war zum ersten Mal, ich meine wirklich richtig, dann möchte ich dich einladen, gleich, während wir das Abendmahl hier anfangen, ruhig gleich schon rüber zu gehen. Zu dem Bein. Ihr könnt hier vorne und hier vorne rausgehen, könnt ruhig vor der Menge hier vorbeilaufen, wird euch keiner falsch angucken. Das ist euer Vorrecht an diesem Tag, mitzugehen und euch segnen zu lassen durch ein ganz persönliches Gebet durch die beiden und auch noch ein Geschenk zu empfangen, was euch weiterhelfen soll, dass der Anfang, den ihr jetzt macht, dass ihr den richtig gut macht. Und alle im Audio-Livestream, Leute, wenn ihr das hört und habt diese Entscheidung nie getroffen, dann meine ich euch genauso wie jeden, der hier sitzt. Dann möchte ich euch ansprechen, dann möchte ich euch ermutigen, macht die Sache offiziell. Schreibt mir eine E-Mail. Schreibt dann pastor@cclm.de und teilt mir einfach mit, ich habe die Entscheidung für Jesus getroffen. Keine Angst, wir werden dich nicht belästigen danach. Aber wir werden dir ein neues Testament schicken, wir werden dir einen Gruß schicken und noch was zum Anhören und werden von da an eine Weile für dich beten, damit du einen guten Start hast in deinem Leben mit Gott. Okay. Dankeschön. So bitte ich meine liebe Frau nach vorne und ermutige nochmal die, die heute das zum ersten Mal für sich gebetet haben. Nehmt jetzt die Zeit, kommt jetzt nach vorne, geht zu den beiden hier und lasst euch segnen und macht den bestmöglichen Start mit Gott.
Erste Mose 22. Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Ist es dir heute Morgen schwer gefallen, früh oder früher als du müsstest aufzustehen? Gibt es solche Tage? Wie schwer muss es Abraham gefallen sein, an diesem Tag überhaupt aufzustehen, früh aufzustehen, mit diesem Auftrag im Hinterkopf, seinen Sohn zu opfern? Aber er war gehorsam. Wir lesen keine Zwischenstory. Er hat getan, was Gott ihm gezeigt hat. Er spaltete Holz, sagt die Bibel weiter, zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. 3 Tage ist er gelaufen. 3 Tage mit der schrecklichen Gewissheit vor Augen. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Ein Vater, der bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Gott, der Vater, war bereit, seinen Sohn Christus zu opfern. Und Christus war bereit, für dich zu sterben. Wir haben diese Geschichte von Abraham als Familie gelesen. Bernd hat sie uns beim Mittagessen vorgelesen in einer Nacherzählung von Titus Müller. Und Bernd sagte hinterher mit Tränen in den Augen, da gab es dann kein Widder mehr im Gestrüpp. Jesus musste den Weg ganz zu Ende gehen. Es gab keinen Ersatz. Es gab kein Entkommen. In Gethsemane, in diesem Gebet, wo er gerungen hat, es gab keinen anderen Weg, als zu sterben für ihn. Und Abraham, er zeigt seine Liebe zu Gott und seinen Respekt zu Gott, seine Gottesfurcht, indem er durch seine Werke beweist, Gott, es gibt nichts, was ich mehr liebe als dich. Und was sagt Gott uns durch das Kreuz? Gott sagt, es gibt nichts, was ich mehr liebe als dich. Und zu deinen Namen einsetzen. Nicht mal meinen Sohn, mit dem ich in vollkommener Harmonie im Himmel in der besten aller Bequemlichkeitszonen zusammen war. Es gibt niemanden und nichts, den ich mehr liebe als dich. Darum das Opfer, darum das Kreuz. Die Kluft zwischen Gott und uns haben wir zustande gebracht durch unsere Sünde, durch unsere Übertretungen, durch den Mist, die Fehler, die Zielverfehlung, die wir alle miteinander gemeinsam haben. Keiner ist so heilig, keiner ist so vollkommen, dass er vor Gott bestehen kann. Vor kurzem fiel mir der Satz ins Herz, für jede Sünde wird eine Rechnung geschrieben, jede Sünde wird bezahlt. Und jeder Mensch darf entscheiden, ob er sie selber bezahlt oder ob er in Demut und Dankbarkeit die Rechnung Christus übergibt. Sag danke für das Kreuz, mein Herr. Vielen, vielen Dank, dass du mir vergeben hast und dass du an meiner Stelle den Lohn der Sünde bezahlt hast. Und das ist so gewaltig und das ist so groß. Und wir feiern das heute, so wie Christus es uns gelehrt hat. Wir feiern das mit dem Abendmahl, mit dem Gedächtnismahl. Der Hebräerbrief sagt uns das. Wir haben durch das Blut Christi, Hebräer 10, 19, Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Die Zeit läuft ab. Irgendwann ist diese Zeit vorbei. Lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns einander zu Liebe, zu guten Werken anreizen und lasst uns jetzt miteinander als Gemeinde das Abendmahl feiern, voller Dankbarkeit, voller Ehrfurcht und voller Begeisterung, dass Gott zu dir das große Ich liebe dich gesagt hat. Und Gott ist keiner, der nur leere Worte macht. Gott ist keiner wie Fontins Geliebter, der warum nun auch immer irgendwann nicht mehr da ist. Er wird da sein. Bist du auch da? Er ist treu. Er wird dich nicht verlassen. Wir können weglaufen, wir können uns von Gott distanzieren. Aber er ist immer da. Seine Liebe ist greifbar und verfügbar. Und wenn da der große Lügner seinen Mund aufgerissen hat bei dir im Herzen, dann lies das Wort Gottes neu und ergreife, wie lieb Gott dich hat. Ergreife die Dankbarkeit neu und die Freude darüber, dass der Vater seinen Sohn gegeben hat, dass er das durchgezogen hat bis zum Ende. Die Bibel sagt, dass Christus die Schande gering achtete, um der vor ihm liegenden Freude willen. Und die Freude, die vor ihm lag, die hatte einen Namen. Millionen, Milliarden von Namen. Regine, Ralf, Anna, Susan, Thomas, wie ihr alle heißt. Wolfgang, Maria, Irmgard, Bernd, Sonja. Alle Namen. Dein Gesicht. Mit dir versöhnt zu sein, das ist seine Freude. Wollen wir ihm danken dafür im Gebet und das Abendmahl zusammen feiern? Dann steht auf und lasst uns, ja, gemeinsam ihm Danke sagen. Vater Gott, wir danken dir für diesen Berg, auf dem Abraham war und auf dem Jesus war. Jesus, wir danken dir für dein Opfer. Wir danken dir voller Demut und Ehrfurcht dafür, dass du den Lohn unserer Sünde bezahlt hast. Und Gott, wir lassen uns die Freude über diese Vergebung nicht rauben. Wir lassen uns die Begeisterung darüber nicht rauben, dass du uns erlöst hast, Herr. Und wir wollen das feiern. Mit einem Lächeln im Herzen und mit, ja, der Ehre, die dir gebührt im Herzen. Und so segnen wir das Brot und wir segnen den Saft. Und wir danken dir, Herr, dass du uns begegnest, auch in dem Tun dessen, was du uns aufgetragen hast. Heiliger Geist, ich bete, dass wir, während wir das Abendmahl empfangen, auch eine Berührung vom Himmel empfangen, dass so wie, ja, das Getränk und das Brot sich mit unserem Leib verbindet, so soll auch deine Salbung, deine Berührung sich mit unserem Geist einmal mehr verbinden, hin zum Überfluss. Wir ehren dich und wir preisen dich, du wunderbarer Gott. Amen. Amen. Liebe Besucherservice-Mitarbeiter, kommt, lasst uns den Start setzen, lasst uns Brot und Saft nehmen und liebe Gemeinde, schließt euch uns dann an und kommt und bring deinen Glauben zum Ausdruck.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.